Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Updates zum Podcast, der den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur Straftatenserie in Neukölln in den Jahren 2009 bis 2021 beleuchtet. Wie jedes Mal begrüßen euch hier Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Ausschussvorsitzender, und neben mir sitzt
André Schulze, direkt gewählter Abgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen in Neukölln und Sprecher im Ausschuss.
Wir berichten euch heute von der letzten Sitzung am Freitag, dem 1. März. Wir waren weiter unterwegs im Landeskriminalamt, hatten 3 Zeugen geladen, das hatten wir euch schon letztes Mal gesagt. 2 waren da. Warum? Einer hat ja fast wie zu erwarten abgesagt.
Genau, der Zeuge Stefan K., der auch bereits zum 2. Mal von uns geladen wurde, hat erneut krankheitsbedingt abgesagt. Das ist für uns natürlich recht unbefriedigend, weil das ein durchaus relevanter Zeuge für uns ist. Nur zur Erinnerung, Mitglied der EG Rex am Abschnitt in Rudow und später verurteilt wegen Körperverletzung gegen einen afghanischen Geflüchteten am Rande eines Fußballspiels. Und genau, wir werden ihn erneut laden. Zu welchem genauen Zeitpunkt haben wir jetzt noch nicht entschieden, aber das wird auf jeden Fall nicht die letzte Ladung gewesen sein.
Apropos die zweite Ladung, die betrifft auch unseren nächsten Zeugen, unseren ersten von der Sitzung, nämlich den Kriminalbeamten Lars M. Den hatten wir ja schon einmal bei uns, mussten da tatsächlich dann die Sitzung abbrechen. Warum? Weil der Zeuge sich auf seine Aussagegenehmigung von der Polizei berufen hat, die ihm vieles verbiete, über bestimmte Ermittlungsverfahren zu sprechen. Da ging es im Hintergrund ein paar Mal hin und her. Wir haben jetzt mittlerweile neue Aussagegenehmigungen und man muss sagen, die Befragung war jetzt deutlich ertragreicher.
Ja, also das hat nach anfänglichen leichten Ruckeleien hat es dann keine Rolle mehr gespielt, die Frage der Aussagegenehmigung, sondern der Zeuge hat durchaus bereitwillig unsere Fragen beantwortet und wir konnten auch alle Fragen, die wir an ihn hatten, klären. Ich würde einmal nochmal die Frage aufmachen, mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Lars M., Ermittler im Landeskriminalamt, im Kommissariat 532, über das wir ja hier schon öfter gesprochen haben, das Kommissariat, bei dem bis zur Einrichtung der EG Resin bzw. dann später der BAO Focus die Fälle lagen, die wir hier im Zusammenhang mit dem Neukölln-Komplex betrachten. Dieses Kommissariat war zuständig für organisierte, politisch motivierte Kriminalität rechts. Hat sich deswegen eben auch mit dieser Neuköllner Szene beschäftigt in den Jahren 2012, 2013, eben genau jeder Herr M., den wir als Zeugen geladen haben.
Aber auch hier hatten wir wie bei vielen anderen Zeugen zuvor die Frage gestellt, wie sah es denn aus mit Vorerfahrung im Bereich Rechtsextremismus? Auch hier war das eher ein Learning by Doing. Zwar hat der Kriminalbeamte schon 2006, also ihr merkt, er ist schon ein bisschen länger bei der Polizei beschäftigt, zum Beispiel einen Fall gehabt bei der Fußball-WM. Er hat auch 2007 tatsächlich einen Lehrgang beim BKA zum Thema Rechtsextremismus besuchen können. Da hat er übrigens gesagt, das sei seinerzeit Goldstaub gewesen. Also wenn es entsprechende Fortbildungen gab, dann waren sie wohl sehr rar gesät. Und vor dem Neukölln-Komplex hatte er immer wieder mit der rechten Musikszene zu tun. Aber steigen wir ein, was konnte er uns zu den Fällen, die er denn bearbeitet hat, mit Blick auf die Neuköllner Straftatenserie sagen?
Na, er hatte schon bei seiner ersten Befragung recht schnell ausgeführt, dass es für ihn kurz nach Übernahme der Tätigkeit schon klar war, dass es sich um eine Serie oder einen serienähnlichen Sachverhalt handelt, dass es eine kleine Gruppe von Tätern gibt, die für eine Vielzahl von Taten in Frage kommen. Dementsprechend hat er auch viele Taten gebündelt betrachtet und hat uns hier aber sehr deutlich geschildert, dass es häufig Probleme mit der Staatsanwaltschaft gab, über Dinge, die wir schon gehört haben. Er hat viele Akten eingereicht, viele Indizien geliefert, hat die auch zusammen betrachtet eingereicht und daraus folgten aber keine Anklageerhebungen. Es wurden ihm weitere Beschlüsse zu weiteren Maßnahmen verweigert und auch häufig Fälle auseinandergerissen, die von ihm gebündelt eingereicht wurden. Also da fand auf Seiten der Staatsanwaltschaft keine Einhandbearbeitung statt der Fälle aus Neukölln.
Deshalb fand das aber auch nicht ganz so erfreulich, dass wir da so kritisch nachgefragt hatten, weil er aus seiner Sicht habe doch alles getan und er hätte sich ja auch zu den Verfahren geäußert, aber auch wegen laufenden Ermittlungen dürfe man nicht. Also er ist dann auch in so Formulierungen abgerutscht wie, naja, man hätte einen Maulkorb bekommen. Das heißt, man könne ja auch gar nicht darlegen, was man denn alles gemacht habe und dass man eigentlich von Seiten der Polizei, zumindest aus seiner Sicht, alles Mögliche zum damaligen Zeitpunkt versucht hätte und man ja selber nichts dafür kann, wenn die Staatsanwaltschaft die Fälle wieder auseinanderreißt.
Ja, und vielleicht bleibe ich mal kurz bei dieser Frage, wie ist eigentlich der Umgang mit Medien und Betroffenen gewesen? Hier hat insbesondere die CDU-Fraktion, sagen wir mal, eine sehr interessante Befragung hingelegt und hat versucht, dem Zeugen mehr oder weniger in den Mund zu legen, dass es doch ein Aufhetzen der Öffentlichkeit durch Medien und Betroffene gegeben hätte.
Ja, da hat auch die Befragung etwas skurrile Züge angenommen. Also auch der RBB, der dann ja Tag und Nachts ununterbrochen in der Hufeisensiedlung unterwegs gewesen sei, auch Abgeordnete, die parlamentarische Anfragen stellen würden, all das würde ja Ermittlungen behindern. Als man da ein bisschen konkreter nachgefragt hat, da war es dann doch wieder relativ abstrakt, wenig konkret dargelegt und dass die Öffentlichkeit interessiert ist, wenn es um rechtsextreme Fälle geht, um Straftaten und dass es da auch eine gewisse Empörung gibt, das ist nicht nur verständlich, sondern doch gerade in einer Demokratie auch wünschenswert.
Ja, und wir haben hier einen Zeugen gehabt, der gleichzeitig sehr nah an einzelne Betroffenen der Anschlagsserie waren. Er hat uns geschildert, er hat mit Hans E., aber auch Nico S. aus Johannisthal sehr viel zu tun gehabt, die eben auch in jedem Zeitpunkt im Visier der rechtsextremen Szene standen und beispielsweise der Tatverdächtige Julian B. da auch immer wieder aktiv geworden ist im Gebiet Johannisthal und Adlershof. Aber er hat eben auch mit Christiane S. aus der Hufeisensiedlung zu tun gehabt, die uns in ihrer Befragung, das ist schon eine Weile her, im Herbst 2022 war das, ja unter anderem verschiedene Szenen geschildert hat, die sehr einprägsam waren. Und ich würde mal mit einer anfangen, nämlich die Tatsache, dass der Nazi Christian S. bei ihr vorbeigekommen ist und dann zu Besuch in ihrem Garten war. Kannst du uns dazu nochmal die Szenerie schildern?
Also wir sind da nicht wortwörtlich, aber gedanklich vom Hocker gefallen. Denn Frau S. hat gesagt, da kam dieser Nazi, der kannte sie, nicht nur, weil sie selber auch ins Visier geraten ist, sondern weil sie sehr aktiv war. Sie hat auch Rechtsextreme angesprochen, hat sie aufgefordert, unterlasst, dass mich und andere hier in Neukölln in der Hufeisensiedlung anzugehen. Wir wollen das nicht. Erklärt mir, warum ihr das macht. Also die hat praktisch den antifaschistischen Widerstand geradezu gelebt und auch sehr ausdrücklich gegenüber den Nazis klar gemacht. Und der Nazi ist zu ihr in den Garten gekommen und hätte mehr oder weniger die Tat gestanden. Das konnten wir ja mehr oder weniger nicht glauben. Frau S. hat uns aber gesagt, doch, doch. Und ich habe damals auch das LKA verständigt. Und wir wissen jetzt zumindest, wer am anderen Ende der Leitung saß, als Frau S. das LKA anrief.
Genau, das war jener Sachbearbeiter M., der eben als Zeuge bei uns war. Der ist dann auch zu ihr gefahren, hat mit ihr dieses Gespräch nachbereitet und hat ja mit ihr die Diskussion darüber geführt, was Christian S. gesagt hat, der sich ja auch selbst einer Straftat beschuldigt hat in diesem Gespräch. Und was ist dann weiter mit den Informationen passiert? Er konnte sich nicht mehr ganz genau erinnern, meinte aber ja, er hätte einen Vermerk dazu geschrieben und an die Staatsanwaltschaft weitergegeben, die seinerzeit schon die Hoheit über das Verfahren hatte. Und dann sei aber keine Reaktion mehr gekommen. Also er selber hat dann keine weiteren Ermittlungen mehr angestoßen. Die Staatsanwaltschaft hätte ihm dazu einen Auftrag geben müssen. Das ist in der Zeit nicht mehr passiert, in der er da war. Jetzt mal diese juristischen Feinheiten beiseite, was am Ende bleibt. Da setzt sich ein Nazi in einen Garten einer Betroffenen, sagt, ich war Beschuldigter dieser Tat. Diese Information wird irgendwie weitergegeben, aber daraus folgt keine Vernehmung der Person, keine weiteren Ermittlungen. Also eigentlich ist diese Information im Nichts verpufft.
Das kann man dann von Seiten der Polizei so erklären, dass man natürlich nicht nur eine Strafanzeige, ein Sachverhalt zur Bearbeitung hat, sondern wie der gute Beamte es formuliert hat, da kommt der eine Aktendeckel auf, dann wird er wieder zugemacht, die nächste Akte ist auf dem Tisch, aber tatsächlich stellt sich hier die Frage, auch wenn er gesagt hat, ja, die Weiterleitung, das war meine Pflicht und er könnte sich an den Sachverhalt schon erinnern, dass es dann irgendwie nicht mal interessiert, was denn daraus wird, warum daraus keine Konsequenz folgt. Diese Frage bleibt weiterhin offen und wird definitiv auch eine Frage sein, die wir dann mit der Staatsanwaltschaft zu klären haben. Fakt ist, uns liegt zumindest derzeit kein Dokument über diesen Sachverhalt vor, aber wir haben ja auch noch nicht alle Akten.
Dann würde ich aber auf einen zweiten Fall eingehen, den wir in der Befragung mit Frau S. damals schon diskutiert haben, und zwar der Fall der Installation einer Kamera in einem Haus ihr gegenüber. Es gab eine ganze Reihe von Sachbeschädigungen bei ihr am Haus. Und diese Kamera wurde ihr angekündigt, wie wir inzwischen wissen, in einem Sicherheitsgespräch am 2. August 2012. Und dann am 9. Oktober 2012 gab es erneut eine Sachbeschädigung bei ihr am Haus. Aber die Kamera war nicht da. Und die Aussage bei ihr direkt im Gespräch danach war, naja, man hätte hier mit heißen Zitronen gehandelt, es hätte gar keine Kamera wirklich gegeben oder die Kamera, da war die Batterie leer. Also es gab da sehr viele unterschiedliche Aussagen. Jetzt haben wir aus dem Gespräch mit Herrn M. entnehmen können, ja, da war eine Kamera, die war aber nur für 4 Wochen da. Das heißt, die ist wahrscheinlich irgendwann im Zeitraum im August aufgebaut worden, ist dann im September wieder abgebaut worden und war am 9. Oktober nicht mehr vor Ort. Allerdings, sagen wir mal so, so ganz rein ist die Geschichte noch nicht. Es gibt da noch eine andere Abteilung des LKA, die in derselben Zeit auch gegenüber VS von einer Kamera gesprochen hat. Und ob es sich dabei um die gleiche Kamera handelt oder um verschiedene Kameras, die installiert oder nicht installiert wurden, das lässt sich für uns bisher noch nicht nachvollziehen. Erster Teil, den wir festhalten können, es gab zumindest eine Kamera an diesem Ort für ungefähr 4 bis 6 Wochen, die zum Tatzeitpunkt im Oktober aber schon abgebaut war.
Interessant war aber trotzdem, wenn man mal die Herangehensweise des Ermittlers genau unter die Lupe genommen hat, der hat gemeint, naja, also da war die Kamera ja schon auch ein adäquates Mittel, weil es nicht nur einen Anschlag, eine Straftat gab, sondern weil innerhalb von 6 Wochen 2 Anschläge auf dasselbe Objekt stattgefunden haben. Naja, das sei ein kurzer Zeitraum gewesen. Die Kamera hing dann aber nur für 4 Wochen. Ja, vielleicht, weil sie anderswo gebraucht worden ist. Aber wenn 6 Wochen zwischen 2 Straftaten ein kurzer Zeitraum sind, warum wird dann eine Kamera nach 4 Wochen wieder abgebaut? Das ist eine Frage, die ist definitiv offen geblieben. Und auch die Frage, wieso man denn nicht zu der Bewertung gekommen ist, dass vielleicht dieser Zeitraum auch insgesamt zu kurz gewesen sei, weil, jetzt mal ehrlich, so eine Kamera an dieser Stelle wäre doch durchaus sinnvoll gewesen und kostet nun auch nicht die Welt. Vor allem erspart sie vielleicht die ein oder andere polizeiliche Streife, die da zu dem Zeitpunkt ja ebenfalls hätte langfahren müssen.
Dann würde ich vielleicht noch auf einen kleinen Aspekt eingehen. Wir haben schon in einigen Befragungen immer wieder diskutiert, dass es eine gemeinsame Ermittlungsgruppe mit Brandenburg gegeben haben soll. Und Herr M. war jetzt der Erste, der uns von so einer Ermittlungsgruppe direkt berichten konnte, und zwar von der EG Stein. Die wurde seitens der Brandenburger LKAs gegründet, und zwar nach einer Tatnacht im Jahr 2012 eben, bei dem es einen Anschlag in Zossen gab und dann gleichzeitig mehrere Anschläge in Berlin, sodass eine Verbindung dieser Taten hergestellt wurde. Und da waren in der Tat Herr M. und sein Chef Herr W., den wir am selben Tag auch noch als Zeugen hatten, waren Mitglied in dieser EG beziehungsweise haben mit dieser Brandenburger EG zusammengearbeitet.
Ein weiteres Thema, das auch schon öfter hier Fragezeichen ausgelöst hat, wo wir bisschen mehr Klarheit oder weitere bestehende Fragezeichen aufrechterhalten haben, ist das Thema von Graffitis. Also wir erinnern uns an Schmierereien, an Häusern mit Beschriftung 9 mm, teilweise auch der Name der Betroffenen an die Hauswände geschmiert. Und da haben wir uns natürlich gefragt, naja, gleicher Schriftzug, gleiche Schriftfarbe, gleiche Zeichnung. Wie ermittelt denn da das LKA? Kommt man denn da zu dem Schluss, dass es sich hier vielleicht auch um die gleiche Täterschaft handeln könnte? Also diesen Verdacht hatte Herr M. auch, aber er meinte, es ist halt schwierig nachzuweisen. Das sei übrigens bei diesen Gutachten sehr oft so, die dann eben nicht zwei nebeneinander liegende Schriftsätze seien, sondern anhand von Fotos analysiert werden müssten. Und da seien sich die Gutachter eigentlich in den seltensten Fällen so 100% sicher, weshalb man solche Sachverhalte eben einfach schwerer nachweisen könne. Auf die Nachfrage von uns, naja, ob man es nicht trotzdem versucht hätte, hat er schon auch gesagt, das wäre auch hier der Fall gewesen. Auch hier sprechen Indizien dafür, aber auch das sei nicht seine Aufgabe, sondern die der Staatsanwaltschaft.
Last but not least ein Thema, was wir schon sehr häufig hatten, die Frage des Umbruchs im LKA nach der Selbstenttarnung des NSU. Das haben wir natürlich auch mit diesem Zeugen besprochen, weil es fällt genau in seine Tätigkeitsjahre. Er war in dieser Zeit im Bereich PMK rechts angesiedelt und da hat er schon gesagt, das war ein harter Umbruch. Da ist sehr viel Wissen verloren gegangen. Die Arbeit ist dadurch erschwert worden und er hat es ganz exemplarisch daran festgemacht. Es gab zu der Zeit im Kommissariat 532 beziehungsweise bei den dazugehörigen Auswärtern einen Internetauswärter. Und dieser Internetauswärter hat Schwerpunkt Musik gemacht, aber der hat auch sonst die Internetauswertung für ihn gemacht. Und der hat hohe Expertise da mitgebracht, hat ihm viele Informationen besorgt, hatte mit dem Thema NSU eigentlich nichts zu tun, aber ist im Rahmen der Umstrukturierung, wo die feste Vorgabe war, 50% der Leute müssen ausgetauscht werden, hat es eben auch diesen Internetauswärter erwischt. Und das hat Herr M. als durchaus sehr frustrierend beschrieben, dass hier Beamte, die keine direkte Arbeit überhaupt mit dem NSU zu tun hatten, einfach in der Folge ausgetauscht wurden, so viel Kopfwissen verloren gegangen ist, was auch in der Kürze der Zeit nicht kompensiert werden konnte und dadurch ja die Zeit, die sie eigentlich für Ermittlungen hätten nutzen können, für die Einarbeitung neuer Kollegen nutzen mussten. Und das hat ihn geeint mit dem nächsten Zeugen, diese Einschätzung.
Der nächste Zeuge war nämlich ein Kommissariatsleiter, Ralf Peter W., der hatte praktisch die Führungsverantwortung im LKA 532 und auch der hat diese Umbruchszeit ja mitmachen müssen, miterlebt in einer Führungsfunktion und der hat da sehr deutliche Worte gefunden. Auch dass praktisch sein erster Sachbearbeiter wechseln musste, dass viele neue ohne Berufserfahrung, ohne Vorerfahrung reingekommen sind und letztendlich auch ohne Erfahrung im Bereich Rechtsextremismus, dass auch diese Lehrgänge beim BKA, wo man eben die Leute einfach nicht reinbekommen konnte, weil einfach die Wartelisten zu lang seien, da hat er gemeint, das habe sich bis heute zwar verbessert, dass sein Kommissariat hier 4 Plätze hätte, aber auch heute seien dort die Wartelisten noch sehr, sehr lange und natürlich habe das früher dazu geführt, dass da nicht nur viel Volatilität in den Besetzungen drin waren, sondern dass man das auch natürlich in der alltäglichen Arbeit sehr gespürt hat.
Ja, und wir haben ihn nochmal gefragt, gab es denn in der Zeit dieses großen Umbruchs irgendeine Form von Wissenstransfer? Und da meinte er, Quatsch, in der einen Woche haben sie erfahren, dass nächste Woche der Kollege weg ist, dann war der weg. Und frühestens 1-2 Wochen später ist der neue Kollege gekommen. Die haben sich nicht gesehen. Der alte Kollege hat auch keine Gelegenheit mehr gehabt, seine Erfahrungen irgendwie aufzuschreiben, sonst wie einen Kollegen weiterzugeben. Dass diese Umbruchssituation wurde von ihm als sehr chaotisch beschrieben und auch mit hoher Frustration für die jeweiligen beteiligten Mitarbeiter, sowohl die, die gegangen sind, als auch die, die geblieben sind. Und man muss sich das nur in Erinnerung rufen, er war zu dem Zeitpunkt der Leiter des wichtigsten Kommissariats im LKA, wenn es um PMK rechts geht, also des Kommissariats, was sich mit organisierter Kriminalität und organisierten Strukturen beschäftigt hat. Das ist schon frappierend, welche Diskrepanz hier zwischen der Einschätzung dieses Kommissariatsleiters und den höheren Ebenen des LKA, die dafür verantwortlich waren, dass es zu diesem Umbruch kam, insbesondere den LKA-Leiter Steyhoff gab, der ja auch bei uns als Zeuge war.
Wir haben ja gleichzeitig immer wieder von der CDU die Nachfragen, die in die Richtung gehen. Ja, mehr Personal, mehr Technik, das hätte ihnen doch alles viel, viel mehr gebracht. Auch da haben wir jetzt mal eine recht sachliche Einordnung bekommen, dass man von mehr Personal nicht gleich auf bessere Ermittlungsergebnisse schließen kann. Personalbedarfe gibt es immer, auch sei man insgesamt im Themenbereich Rechtsextremismus mittlerweile aufgewachsen. Aber naja, der Schrei nach immer neuer Technik, einfach mal vielleicht etwas nüchterner betrachtet. Allein damals gab es keine vernünftige Möglichkeit der OSINT-Recherche, also Open Source Intelligence auf Deutsch. Alles, was man im Netz so auch öffentlich findet. Man war auf veralteten Rechnern unterwegs, man hatte dafür keine Spezialisten. Das ist jetzt zwar auch ein bisschen besser geworden, aber wenn es an den Basics fehlt, muss man vielleicht auch nicht unbedingt fragen, was man alles zusätzlich an Sachen braucht, die man bisher auch noch gar nicht implementiert bekommen hat.
Wir haben ihn dann, weil er sehr lange Leiter des Kommissariats 532 war und auch immer noch ist, seit 2006, also seit dem Zeitpunkt, der sogar vor unserem Untersuchungszeitraum lag, nach einer Gesamteinschätzung der Entwicklung der Neuköllner Szene befragt, weil wir bisher eigentlich fast keinen Zeugen hatten, der über den gesamten Untersuchungszeitraum mit der Frage befasst war. Und er hat uns nochmal geschildert, dass in diesen Anfangsjahren 2008, 2009 es eine sehr große, offen rechtsextreme Szene in Rudow gab, die eine Reihe so 3, 4, 5 Führungspersönlichkeiten hatte, darunter eben auch Sebastian T. als zentraler Figur damals schon, die viel Teilnahme an Aufmärschen, an Kundgebungen, an sonstigen Aktionen der rechtsextremen Szene in Berlin, aber auch deutschlandweit gezeigt haben. Also auch dieses Aktionsorientierte, was damals insbesondere die autonomen Nationalisten geprägt hat, genutzt haben, auch zur Heranziehung von Nachwuchs genutzt haben. Und dass sich diese Szene aber auch durch den vielfach schon diskutierten Druck der EG Rex und die Aufklärungsarbeit der EG Rex über die Jahre eher ein bisschen zurückgezogen hat, dadurch auch verkleinert hat, also auf so einen harten Kern 20 bis 30 Personen, wir haben es ja hier in der Vergangenheit auch schon diskutiert, reduziert hat und dabei stärker radikalisiert hat. Und dass diese Szeneveränderung natürlich auch die Arbeit des LKA beeinflusst hat, insbesondere weil dann die Taten schwerwiegender geworden sind, die Brandstiftungen sich auch gehäuft haben und in der Folge ja dann auch die IG-Resin bzw. die BAO-Fokus eingerichtet wurden.
Natürlich ist das dann auch die richtige Person, um auch Sie zu fragen, ja, wie ist man denn mit Fehlern, die ja auch offensichtlich stattgefunden haben, umgeht? Also wie sieht es zum Beispiel aus mit unterbliebener Spurensicherung? Und ja, da kam auch das Eingeständnis, dass sowas sehr misslich sei und man habe auch sensibilisiert und auch für ihn gelte. Naja, alles, was man mitnehmen kann, sollte man auch bei der Spurensicherung mitnehmen und dass vielleicht dann landläufig solche Auffassungen zutage getreten sind, wie dass man auf Steinen keine Spuren sichern kann. Das sei natürlich aus LKA-Sicht so nicht vertretbar, aber man hätte es an dem Zeitpunkt zumindest nicht verhindern können und man versuche immer wieder regelmäßig darauf einzuwirken, dass auch die Personen, die den ersten Angriff machen, die am Tatort sind, auch ganz genau darauf schauen, dass sie alles mitnehmen, was man mitnehmen kann, was für den Fall auch von Relevanz sein könnte, wobei es mich an der Stelle schon ein bisschen wundert, ein Stein, der auch als Tatmittel genutzt worden ist, einfach liegen zu lassen und der Witterung auszusetzen, das war sicherlich nicht die schlauste Idee und darauf hätte man auch ohne weitere kriminologische Erfahrung eventuell kommen können.
Dann würde ich auch hier nochmal auf die Frage Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft eingehen, weil das ist ja jetzt, ich habe eben die Probleme bei Herrn M. geschildert. Herr W. war eben sein Kommissariatsleiter und Vorgesetzter, hat auch den Blick über die Jahre und der hat uns ziemlich deutlich gesagt, dass es da teilweise große Probleme gab in der Zusammenarbeit und auch große Konflikte in der Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft. Da wurden Sachbeschädigungen einfach liegen gelassen, obwohl die ausermittelt waren aus Sicht des LKA. Das wurde uns ja auch vorher schon beschrieben, wenn kistenweise Akten hingetragen wurden und daraus aber keine weiteren Anklagen oder weiteren Beschlüsse oder Maßnahmen der Staatsanwaltschaft entstanden sind. Da wurden Akten gemeinsam abgegeben als gemeinsamer Komplex. Dann wurden die auseinandergerissen, einzeln behandelt, auf verschiedene Staatsanwälte verteilt, ohne dass für das LKA dahinter irgendein Sinn oder Nutzen erkennbar war, weil aus deren Überzeugung diese Taten ja zusammenhingen und auch zusammen ermittelt wurden, weil es ein ähnlicher Täterkreis war.
Ja, im Gegenteil sogar. Also natürlich hat das einen Effekt auf den Ausgang und auf das Strafverfahren an sich. Klar, wenn man jeden Fall nur an sich betrachtet, sinkt der Strafrahmen, der mögliche, sinkt auch die Möglichkeit, das in Indizienprozessen zu verwenden. Aber es hat auch schon eben Auswirkungen davor. Denn wenn man es nicht als Serie betrachtet, dann kann man auch gar kein großes Bild schaffen, was beispielsweise auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht die ein oder andere Maßnahme nach der Strafprozessordnung ermöglicht hätte. Da wird der Polizei mehr Möglichkeiten an die Hand gegeben hätte. Also die Polizei hat es sich an der Stelle gewünscht. Es ist nicht passiert, aber die Polizei hat da auch versucht zu intervenieren. Also auch hier in der Person von Herr W., auch der war in Kontakt mit der Staatsanwaltschaft.
Ja, und er war vor allen Dingen in Kontakt mit zwei Personen, die uns schon bekannt sind, nämlich dem Leiter der Staatsschutzabteilung bei der Staatsanwaltschaft, Herr Oberstaatsanwalt F., und seinem Stellvertreter Herrn S. Mit beiden hat er darüber gesprochen, dass das LKA hier sehr anderer Auffassung ist und nicht versteht, warum die Staatsanwaltschaft so vorgeht, wie sie vorgeht. Die haben dann immer sich das angehört, haben gesagt, ja, sie werden das nochmal prüfen, aber daraus sind keine Änderungen erfolgt. Und die klare Aussage war, besser geworden und Änderungen erfolgt sind erst, als die Generalstaatsanwaltschaft das Verfahren an sich gezogen hat und die Ermittlungen übernommen hat.
Also von der Staatsanwaltschaft bis dato nur die Aussage, wir prüfen, prüfen, prüfen. Und auch er und seine Vorgesetzten, also Herr W., und seine Vorgesetzten, bei denen das auch Thema war, die seien dort bis dahin alle auf Granit gebissen.
Ich möchte auch noch mal einen Fall herausgreifen, den er uns auch geschildert hat. Den haben wir auch schon mal hier im Podcast, glaube ich, thematisiert. Das war die Website der Freien Kräfte Berlin-Neukölln, die nach Auffassung des LKA sehr klar von Julian B. betrieben wurde, auf der unter anderem auch Feindeslisten veröffentlicht wurden und andere Dinge. Hier gab es eben auch einen ausermittelten Fall. Und die Staatsanwaltschaft hat dann aber sich mit der Frage beschäftigt, ja, könnte es nicht auch die Frau von B. gewesen sein? Das LKA war hier sehr schockiert bei dieser Ausflucht aus ihrer Sicht, bevor eine Anklageerhebung erfolgt ist. Hier hat Herr W. aber auch klar gesagt, naja, dann hätte man halt gegen beide Anklage erheben können, dass sie das in Tateinheit begangen haben. Alle Fragen, die mit dieser Homepage zusammenhingen. Aber stattdessen hat die Staatsanwaltschaft gar keine Anklage erhoben und hat das Verfahren einfach eingestellt.
Also wir sind mehr oder weniger durch mit dem Polizeikomplex. Also es werden schon noch einige Polizistinnen und Polizisten bei uns in den Zeugenstand treten müssen. Aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt über die letzten Wochen die EG-Rex, die OG-Rex, die RAP-Rex, wobei die müssen wir sogar noch hören, und auch das LKA mehr in den Blick genommen. Wollen wir auf die nächste Sitzung schauen? Da wird es nochmal spannend, wahrscheinlich auch etwas öffentlichkeitswirksam, weil es einfach an den Personen liegt, die geladen werden. Wir verwenden jetzt auch keine Abkürzungen mehr, weil sie sind bekannt.
Wir werden die beiden in der Zeit zuständigen Polizeipräsidentin und Polizeipräsidentin, nämlich Herrn Klaus Kant und Frau Barbara Slowik, als Zeugen im Untersuchungsausschuss haben, die uns aus Sicht der Behördenleitung die Fragen beantworten sollen. Da wird es dann natürlich um übergeordnete Fragen insgesamt der Struktur des LKA, Personalrotationen etc., aber auch um die politische Bewertung des Neukölln-Komplex. Warum sind wann gewisse Ermittlungsgruppen eingesetzt worden? Wie war die Kommunikation auch mit der Innenverwaltung und mit der politischen Leitung über diese Fragen? Das wird bei unserer nächsten Sitzung im Fokus stehen, bevor wir dann, wie Vasili schon sagte, erstmal den Polizeikomplex abschließen werden.
Wie es dann weitergeht, das verraten wir euch dann am Ende der nächsten Folge. Wer der nächsten Sitzung des Ausschusses beiwohnen möchte, die tagt ja öffentlich im Abgeordnetenhaus am 15. März 2024 ab 9 Uhr. Ansonsten bekommt ihr wie gewohnt das Update ein paar Tage später auf die Ohren. Wir sagen für heute aber erstmal auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.